Sie haben sicher alle Ihre Dosis an Year-End Analysis, New Year Outlook oder Top 10 Risks und so weiter bereits gehabt. Unter denen, die ich originell und anregend fand, kann ich zum Beispiel jenen des geschätzten Kollegen der Eurasia Group, Ian Bremmer, empfehlen. Nicht zuletzt, weil der recht unterhaltsame Analogien zu bieten hat. Dazu gehört beispielsweise die Einordnung des Jahres, das gerade begonnen hat, als Another Voldemort Year. Manche mögen wissen, in Angelsachsen ist also Harry Potter Analogien sind absolut inflationär, aber in diesem Fall möglicherweise ja auch nicht von der Hand zu weisen. Eine andere ebenfalls originelle Analogie ist diese: The Return of the Political Scientist into the Boardroom wird als sicheres Zeichen beschrieben, dass Unternehmen mit großen Herausforderungen und vor allem höheren Kosten zu kämpfen haben werden. Das finde ich mit Blick auf meine eigene Berufslaufbahn als Investmentbanker eher kurios, aber ich freue mich natürlich über die Wertschätzung als ehemaliger Politologiestudenten. Wie dem auch sei, unterhaltsam oder nicht, Jahresprognosen haben ihren Sinn, auch wenn die prominentesten unter den Auguren regelmäßig daneben liegen. Zu denen mit einschlägiger Reputation gehörte Byron Wien, der ist inzwischen verstorben, aber es lohnt sich auch die alten nochmal nachzulesen, der über 3 Jahrzehnte seine Jahresausblicke für Morgan Stanley und Blackstone erarbeitete. Im Januar 2023 war die erste seiner 10 Surprises of the Year die Erwartung, der amerikanische Präsidentschaftsvorwahlkampf werde zu einem intensiven Wettbewerb. With multiple candidates on both sides of the aisles organizing campaigns to secure their party's presidential nomination. Ist dies eindeutig eine handfeste Fehlprognose? Muss man sich fragen, ob man auf das Eintreten der Erwartung des Chief Economist von JP Morgan Asset Management und meines hochgeschätzten früheren Kollegen Michael Chambliss setzen sollte? Be careful what you wish for. Chambliss hatte in seinem übrigens Byron Wien gewidmeten 10 Surprises den Rückzug Bidens zugunsten eines neuen demokratischen Kandidaten kurz vor der demokratischen Convention vorhergesagt, beziehungsweise sagt das für dieses Jahr vorher. Das letzte Mal, dass die demokratische Parteielite im letzten Augenblick einen Kandidaten nominierte, war 1968 nach dem Rückzug von Johnson. Hubert Humphrey, sein Vizepräsident, verlor damals mit satten 110 Electoral Votes gegen Richard Nixon. Natürlich ist das Rennen offen, aber wahrscheinlich wird es eben eines zwischen Trump und Biden. Nikki Haleys Wahlkampfkasse hat immer noch etwas Spielraum, ist ungefähr 60 Millionen groß. Man muss sich das klar machen, das ist in etwa der Betrag, den Trump für die Gerichtsverfahren ausgibt, die er während des Wahlkampfes zu gewärtigen hat. Aber es sieht nicht danach aus, dass sich das Momentum aufrechterhalten lässt. Wer das verfolgt hat, diese Tage hat der CEO von Citadel beispielsweise seine Unterstützung, zumindest verbal, bereits zurückgezogen. Biden hat in dieser Auseinandersetzung ein Handicap, an dem er auch mit der besten Wahlkampfstrategie nichts mehr wird ändern können. Es ist sein Alter. Trump dagegen verfügt über 2 Trümpfe, die ihm voraussichtlich bis zur Wahl im November nicht zu nehmen sein werden. Erstens das Kalkül von DeSantis. Die Amerikaner wollten einen Trump ohne Drama, hat sich als grundlegend falsch erwiesen. Man könnte sagen, Drama sells. Der große Teil des republikanischen Lagers glaubt zweitens weiterhin daran, dass ihm der letzte Wahlsieg gestohlen worden sei und dass die Gerichtsverfahren eine Verschwörung der von der Demokratischen Partei dominierten Regierungsinstitutionen sind. Beides spricht dafür, dass in dieser bei vielen Amerikanern wenig populären Konstellation Trump derjenige sein könnte, der sein Lager stärker mobilisiert. In diesem Superjahr war, schauen wir natürlich nicht nur auf die Wahlen in den USA, Indien wählt und die Wahrscheinlichkeit, dass Modi keine neue Legitimation für seine zunehmend ethnozentrische Politik bekommt, die den säkularen Grundkonsens des Nachkriegsindiens abräumt, ist äußerst gering. Auch in der EU wird gewählt. Es darf als wahrscheinlich gelten, dass aus diesen Wahlen die linksliberalen Parteien eher geschwächt hervorgehen, während die Kräfte, die allgemein auf der rechten Seite des Spektrums einzuordnen sind, deutlich zulegen dürfen. Wird das EU-Parlament damit rechts- oder rechtspopulistisch dominiert? Die realistischsten Szenarien legen eher den Schluss nahe, dass es zu einer EVP-geführten Allianz kommt. Das können wir diskutieren nachher. Aber von Interesse ist, selbst wenn sich die EVP mit allen rechts von ihr angesiedelten Kräften verbinden würde, bekäme sie mit nach heutigen Prognosen 47% der Stimmen keine Parlamentsmehrheit zustande. Ein solches Szenario ist im Übrigen auch nicht wirklich realistisch. Die europäische Rechte ist natürlich keineswegs homogen und ich glaube, wir sehen die EVP jetzt nicht mit der AfD oder mit Salvinis Lega Nord kooperieren oder koalieren. Keine dieser Wahlen ist jedoch annähernd als so schicksalhaft einzustufen wie die US-Wahl im November. Und ich schließe mich der Bewertung des schon zitierten Ian Bremmer an, der die mögliche Wahl von Donald Trump als ein, vielleicht das Top-Risiko des Jahres 2024 eingeordnet hat. Der Fast-Putschist, der mit gefälschten Listen das Wahlmännergremium zu seinen Gunsten zu drehen versuchte, könnte wieder ins Weiße Haus einziehen und wäre diesmal nicht umgeben von den sogenannten Adults in the Room, sondern von Loyalisten, die darauf warten, sein Programm kompromisslos durchziehen zu können. Und es liegt fast alles auf dem Tisch, was über 7 Jahrzehnte dem Westen und damit uns in Europa den Rahmen dafür geliefert hat, Sie haben darauf Bezug genommen, dass wir in relativer Stabilität dem Projekt einer auf Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit angelegten europäischen Friedensunion nachgehen konnten. Eine Trump-Präsidentschaft könnte nicht nur in einer internationalen Gesamtlage seine destruktive Wirkung entfalten, die, dessen Zeuge sind wir in diesen Tagen, Wochen und Monaten, die an Tragik und globalen Eskalationsrisiken in den vergangenen Jahrzehnten keine Entsprechung findet. Sie könnte auch, statt in Europa mehr Geschlossenheit zu stiften, zu dessen genauem Gegenteil führen. In einem am Wochenende erschienenen Beitrag, sehr zur Lektüre empfehlen, für Foreign Affairs, weist eine Gruppe europäischer Thinktank-Direktoren und Professoren zu Recht darauf hin, welche vitale Rolle die USA nicht nur hinsichtlich des äußeren Schutzes der Europäischen Union gespielt haben und spielen. Schon in historischer Perspektive waren die USA ein großer Antreiber für die europäische Integration nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch heute hat es eine immense Bedeutung, ob die USA eine disruptive oder eine integrationsfördernde Rolle gegenüber der europäischen Gemeinschaft einnehmen. So hat Präsident Biden durch eine persönliche Intervention dazu beigetragen, schlimmste Auswüchse polnischer Pressegesetze zu verhindern. Der Zerstörer Trump, wie der Spiegel zu Recht tituliert hat, dürfte nicht nur aktiv desintegrierende Kräfte in Europa fördern. Seine Präsidentschaft dürfte auch innere Fliehkräfte auslösen, die manche Länder zu einem Ausgleich mit Russland und China treiben, andere aber in Panik bilaterale Sicherheitsabsprachen mit den USA suchen lassen. Doch jenseits der Möglichkeit einer Trump-Präsidentschaft gilt es, eine nüchterne Perspektive hinsichtlich der künftigen Entwicklung des transatlantischen Verhältnisses einzunehmen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die USA plötzlich und unerwartet wieder zu einer europäischen Macht werden lassen und dazu veranlasst, massiv seine Rolle als kontinentaleuropäische Schutzmacht zu spielen. Es spricht aber wenig dafür, dass sie diese Rolle selbst unter einem demokratischen Präsidenten ohne weiteres fortsetzen würde. Dafür sind 3 Gründe zu nennen. Erstens ist die eigentliche Entscheidung zur Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik, die unter Obama den Titel Pivot to Asia bekam, keineswegs durch die aktuelle amerikanische Administration aufgeschoben. Sie ist aber revidiert, sie ist lediglich aufgeschoben. Zweitens kristallisiert sich gerade in der Verteidigung der Ukraine durch den Westen das Ausmaß, in dem die USA für die Sicherheit Europas in Vorleistung getreten sind. Die sogenannte Friedensdividende, die vor allem wir als Bundesrepublik Deutschland, aber auch Europa insgesamt über die letzten Jahrzehnte eingestrichen haben, lässt sich leicht als Abstand zu dem vereinbarten Minimalziel von 2% GDP beziffern. Es handelt sich um eine Dimension, eine Größenordnung von 2 Billionen US-Dollar zwischen 1983 und 2022, von denen alleine auf die Bundesrepublik Deutschland rund 900 Milliarden Dollar entfallen. Keine amerikanische Regierung, ob republikanisch oder demokratisch, wird dies auf Dauer hinnehmen. Und drittens setzt sich in der amerikanischen Innenpolitik der Trend zu einer isolationistischen Betrachtung der Welt fort, bei der nur die Konkurrenz mit China als eine amerikanische Verteidigungsressourcen erfordernde Bedrohung Amerikas anerkannt wird. Dementsprechend speist sich das Lager derer, die gegen eine fortgesetzte Unterstützung der Ukraine sind, aus zwei Quellen. Die eine der inzwischen sehr seltenen Schnittmengen zwischen demokratischen und republikanischen Abgeordneten bilden. Die sogenannten Restrainer, die jedwede Form amerikanischer Militärausgaben begrenzen wollen, und die sogenannten Priorisierer, die den amerikanischen Militärhaushalt auf die als Kernbedrohung betrachteten Schauplätze im Pazifik und insbesondere um Taiwan herum konzentrieren wollen. Es ist also höchste Zeit, über Europa und die Europäische Union sowie die Zukunft ihrer Mitgliedstaaten neu nachzudenken. Ich möchte das gerne anhand der drei großen Bedrohungen unternehmen, denen der Westen insgesamt, aber wir Europäer als immer kleiner werdender westlicher Zipfel Eurasiens ausgesetzt sind. Und ich mache das im Lichte einer Vorbemerkung, die mir außerordentlich wichtig ist, und zwar nicht, weil ich hier vor einem Kreis spreche, der dem Erbe Hayeks verpflichtet ist. Was in Europa entweder vergessen oder nicht hinreichend gewürdigt wird, wir befinden uns tatsächlich in einem existenziellen Kampf um unsere Freiheit, und zwar in allen Dimensionen, hinsichtlich der Funktionsfähigkeit unserer Institutionen und der sie tragenden Gesellschaft, hinsichtlich unserer ökonomischen Handlungsfreiheit und hinsichtlich unserer militärischen Sicherheit. Mich persönlich beschäftigt im Übrigen sehr, warum der Freiheitskampf der Ukrainer bisher nicht einen Funken hat überspringen lassen, warum diese elementare Dimension in der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung um die Bedeutung des Kampfes der Ukraine keine deutlichere Würdigung erfährt. Ich fange mit dem ersten Thema, der ersten Bedrohung an, Desinformation. Desinformation, hatte ich gesagt, ist eine elementare Gefährdung unserer Institutionen und gesellschaftlicher Freiheit. Die großen Fälle der Beeinflussung von demokratischen Wahlen durch Manipulation sind uns alle geläufig. Am prominentesten sicher die Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, der übrigens, wie der Mueller Report festgestellt hat, jederzeit im Voraus wusste, wann die Papers aus dem demokratischen Headquarter publiziert werden würden und so weiter. Auch der Brexit gehört natürlich in diese Kategorie der Beeinflussung großer politischer Entscheidungen der letzten Jahre, auch wenn bis heute nicht objektiv nachzuweisen ist oder nachhaltig nachzuweisen ist, welchen prozentualen Anteil diese Beeinflussung an den Wahlentscheidungen gehabt haben. Aber es gibt noch ganz andere einschlägige Fälle, auf die es sich zu schauen lohnt. Nehmen wir das Beispiel Nordmazedonien und das Referendum um die Aufnahme in die Europäische Union. Wir erinnern uns alle, dass in diesem Kontext dieses Land den Prozess einer Namensänderung durchlief. Und es gab kein Thema, was in der politischen Öffentlichkeit in Nordmazedonien größere Bedeutung hatte als die Aufnahme und der Antrag und der Versuch, diesen Prozess erfolgreich in Gang zu setzen, in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Es gab ein Referendum und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen weiß, wie groß schließlich die Beteiligung der Bürger von Nordmazedonien in diesem Referendum war. Sie lag bei 30%. Und diese 30% sind nur erklärbar aufgrund der Tatsache, dass es eine massive Desinformationskampagne gab, die dieses Referendum diskreditiert hat als illegal und natürlich Machenschaft westlicher, korrupter oder dem Westen in Korruption verbundener Eliten. Die Dimension, in der China und Russland zusammenarbeiten, zeigt sich natürlich auch in dem Feld von Desinformation. Manche von Ihnen werden wissen, seit 2019 gibt es sozusagen eine förmliche Allianz zwischen Russland und China, in der es im Wesentlichen darum geht, sogenannte nützliche Narrative der jeweils anderen Seite in den politischen Zersetzungsprozess des Westens einzuspeisen. Die damit verbundene Gefahr ist offensichtlich, und sie ist in zwei Aspekten zu betrachten. Erstens, wir verlieren regelmäßig den Kampf um Narrative. Zweitens verschärfen diese Attacken das sattsam bekannte Problem, dass die Medienwelt auch ohne äußere Einflussnahme auf dem Weg in die geteilten Wirklichkeiten der Echokammern ist, in der sich keine gemeinsame Wirklichkeitswahrnehmung mehr herstellen lässt. Nehmen wir ein tragisches und aktuelles Beispiel: die unterschiedliche mediale Wahrnehmung des Hamas-Angriffes am 7. Oktober. Über 2/3 der Palästinenser aus Gaza halten den 7. Oktober für einen Tag, an dem die Hamas palästinensischen Interessen in militärisch legitimer Weise Ausdruck verliehen habe. Und nicht etwa, dass die Hamas tatsächlich in genozidaler Absicht hunderte Menschen abgeschlachtet hat. Wie soll also ein politischer Prozess in Gang gesetzt werden, wenn die Wahrnehmung von einer so elementaren Realität zwischen diesen beiden Ländern im Augenblick so fundamental gestört ist? Ein Gedankenspiel: war die russische Bevölkerung über den Kriegsverlauf durch die BBC nicht besser informiert, als das heute die Bevölkerung im Gaza ist? Ich würde auf der israelischen Seite diesen Punkt sicherlich nuancieren, aber das Phänomen ist, was es ist. Dazu kommt die TikTokifizierung der Informationsverbreitung, die sich wie ein Fake-News-Spinner in globalem Maßstab zu einer eigenen Teilöffentlichkeit entwickelt, die inzwischen den Handlungsspielraum von Regierungen zunehmend begrenzt. Was kann Europa, was kann die Europäische Union hier tun? Das naheliegendste und aussichtsreichste Handlungsfeld ist natürlich die Sicherung einer pluralen Medienlandschaft. Wie schwer das ist, verfolgen wir im Augenblick in Polen, wo das zentrale Wahlversprechen des den neuen Ministerpräsident Tusk unterstützenden Wahlbündnis die Beendigung der PiS-Dominanz über die polnischen Staatsmedien war. Das war das zentrale Wahlversprechen. Selbst wohlmeinende Beobachter und Unterstützer von Tusk halten allerdings das, was jetzt an Kampf um die Rückgewinnung dieser medialen öffentlichen Institutionen passiert, für eine gefährliche Form der Säuberung, die nicht nur die Gräben in der polnischen Gesellschaft vertieft, sondern auch zu einem polnischen Staatsrundfunk führen könnte, für den das Konzept von Ausgewogenheit und Überparteilichkeit ein ebensolches Fremdwort ist wie für die PiS-Regierung zuvor. Und wir werden es sicherlich auch in einer ukrainischen Nachkriegszeit, die bald anbrechen möge, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, beobachten können, denn der dort unter dem Label Telemarathon alle 20 Sender konzentrierende Staatsfunk lässt heute selbst der Selenskyj in seinem Verteidigungskampf unterstützenden Opposition um Poroschenko und Timoschenko absolut keinen Raum. Im Übrigen ist auch zu beobachten, dass das Vertrauen der Ukrainer in den staatlichen Rundfunk schrittweise sinkt. Wie schwer es ist, sich gegen Einfluss von außen zu wehren, zeigt zum Beispiel auch das Thema Russia Today. Die Bundesregierung hat von ihrem Recht Gebrauch gemacht und ein Sendeverbot ausgesprochen. Jetzt funkt Russia Today allerdings weiter, und zwar von Drittstaaten wie Serbien aus, und baut sein Programm mit einem eigenen Baltikum-Sender aus. Desinformation, weiterer elementarer Aspekt, über die großen Plattformen wie Facebook sind darüber hinaus ein geopolitisches Problem, auch jenseits Europas und der USA. Schon lange wird beispielsweise Facebook in einigen afrikanischen Ländern für geradezu genozidale Propaganda verfeindeter ethnischer Gruppen missbraucht. Und der ernüchternde Befund ist, Die jeweiligen betroffenen Staaten befinden sich sozusagen in einem Zweikampf mit dem Unternehmen Facebook, welches nur da, wo der amerikanische Gesetzgeber Jurisdiktion hat, nämlich in den USA selber, dazu verpflichtet werden kann, hinreichende Kapazitäten für die sogenannte Content Moderation zur Verfügung zu stellen. Für uns in Europa ist ein Befund zu diesem Thema sehr, sehr klar. So wünschenswert es wäre, dass sich, wie im Bereich des Handels, Europa mit einem eigenen institutionellen Rahmen zur Wehr setzen könnte, es braucht viel zu lange, bis die EU handlungsfähig wird. Der Digital Services Act adressiert das Problem weitgehend nicht und in Wahrheit sind hier vor allem die Mitgliedstaaten gefragt. Die EU hat immerhin einige Kapazitäten für wirkungsvolle Aufklärung geschaffen. Rechtlich effektiv wehren kann sie sich bisher aber nicht. Vorreiter, nicht überraschend, sind auch hier die USA. Ein Erfolgsbeispiel konnten wir im Vorfeld des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 sehen. Wir erinnern uns alle, durch Vorwarnungen konnte die amerikanische Regierung die Öffentlichkeit detailliert von den russischen Angriffsplänen warnen. Im Fachjargon hat sich diese Taktik in den Jahren davor als Pre-Bunking etabliert, Desinformationskampagnen zum Beispiel dadurch zu entkräften, dass man die eigene Bevölkerung bereits vorher davor warnt. Der Erfolg konnte sich sehen lassen. Vergleichen wir das mal mit der Debatte, die wir über die grünen Männchen im Jahr 2014 gehabt haben. Eine europäische Vorreiterin übrigens unter den Mitgliedstaaten, die sich diesem Thema strategisch zuwenden, ist Schweden, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Nach der russischen Annexion der Krim hat die schwedische Regierung eine sogenannte Psychological Defense Agency gegründet, deren Aufgabe es ist, ausländische Desinformationskampagnen gegen Schweden zu identifizieren und staatliche Stellen sowie die Öffentlichkeit auf diese hinzuweisen. Wir, und da ist in erster Linie natürlich die Bundesregierung gefragt, müssen hier unbedingt aufrüsten. Aber man kommt um einen sehr eindeutigen Befund derzeit nicht herum. Im Juli 2022 hat die Bundesregierung ihre Cybersicherheitsagenda vorgestellt, bei der zum Thema Desinformationsbekämpfung allerdings sehr wenig zu sehen ist. Es gibt bisher eine Melde- und Informationspotenzialportal des BSI, bei dem IT-sicherheitsrelevante Vorfälle gemeldet werden können. Und im Auswärtigen Amt ist ein Referat eingerichtet worden. Und mein letzter Kenntnisstand ist, dass dieses Referat einen Referenten und möglicherweise einen Referatsleiter hat. Und ich will mich wirklich nicht lustig machen, sondern man muss es einfach in dieser Schärfe sehen und sagen, ich glaube, dass dieses Thema nicht wirklich erkannt ist, dass es nicht wirklich ernst genommen wird, obwohl eine einfache Zahl, das Auswärtige Amt, zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar diesen Jahres 10 Millionen Twitter-Nachrichten von 50.000 gefälschten Twitter-Accounts registrieren konnte. Also ein Erkenntnisproblem haben wir auch hier ganz sicher nicht. Wir befinden uns natürlich auch in einem Kampf um unsere ökonomische Handlungsfähigkeit. Dieser Kampf hat im Wesentlichen zwei Dimensionen. Erstens sind wir seit 2012 mit einer chinesischen Staatsführung konfrontiert, die einen glasklaren Kurs verfolgt. Und der lautet, die wirtschaftliche Stärke Chinas und die Verflechtung der Weltwirtschaft mit China dafür zu nutzen, den Rest der Welt maximal von China abhängig zu machen. Der Kontrast zu der Zeit, die Sie beschrieben haben, könnte also nicht größer sein. Sie kennen alle die Instrumente, die dafür eingesetzt werden, globale Führungspositionen in Schlüsselindustrien, das Konzept der zwei Kreisläufe, das sicherstellen soll, dass China nicht in eine wechselseitige Abhängigkeit gerät, sowie die Belt and Road-Initiative. Wenn wir das mal kontrastieren, dann war westliche Entwicklungshilfe und ökonomische Kooperation sicher nicht immer der Königsweg, aber der sogenannte Washington-Konsensus hat es Ländern, die in Überschuldung geraten waren, immer ermöglicht, zu restrukturieren und mit dem IWF einen Neuanfang zu machen. Was aber China betreibt, ist so etwas wie die Internationalisierung des traditionellen Mandarin-Regimes, in dem Royalties auf Ewigkeit kassiert werden können. Schauen wir auf die andere Dimension der geökonomischen Verwundbarkeit Europas. Die Amerikaner verwenden seit Jahrzehnten das etablierteste Instrument von Economic Coercion, die Sanktion. Es ist das Mittel der Machtprojektion amerikanischer Politik schlechthin. Konflikte entstanden zum Beispiel im Kontext der Iran-Sanktionen. Einige werden das noch erinnern. Der Versuch der Bundesrepublik, sie über eine Plattform in New York zu umgehen, ist vor einigen Jahren vollständig gescheitert. Man konnte damals unterschiedlicher Meinung darüber waren, wie wichtig das für Europa war, die kommerziellen Beziehungen zum Iran aufrechtzuerhalten. Ich glaube, wir sind aber nicht unterschiedlicher Meinung, wenn es um die Frage geht, wie es um unsere kommerziellen Beziehungen zu China in der Zukunft geht. Und es könnte zu einer völlig neuen Lage kommen, wenn die USA ohne Beteiligung der Europäischen Union beispielsweise sogenannte Sekundärsanktionen gegen deutsche und europäische Unternehmen in China verhängen. In diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, dass beispielsweise die Vorgabe des Deutschen Bundestages, ist ein paar Jahre her, den Anteil des von Huawei bereitgestellten Netzwerkausbaus zu reduzieren, offenbar in weiten Teilen aus Kostengründen von deutschen Telekommunikationsunternehmen ignoriert wurde. Für den gesamten Bereich der Austragung von internationalen Konflikten mit ökonomischen Mitteln ist die Europäische Union derzeit schlecht gerüstet. Sie ist vollständig darauf angewiesen, dass ihre Mitgliedstaaten Entscheidungen treffen, die nicht dem Gemeinschaftsinteresse oder den Interessen anderer Mitgliedstaaten widersprechen. Belt and Road setzt die Europäische Union Global Gateway entgegen, ohne aber bisher wirklich strategischen Durchschlag erzielt zu haben. Wie schwer es ist, unter den gegebenen Umständen Sanktionen effektiv anzuwenden, zeigt sich nicht nur darin, dass die EU bisher kein Mittel gefunden hat, beispielsweise deren Umgehung durch Exporte in Drittländer. Wir verfolgen ja, was in Richtung Kasachstan und der Türkei mit explodierenden Exporten passiert, zu verhindern. Es zeigt auch die aktuelle Debatte um die eingefrorenen Zentralbankguthaben Russlands. Einige von Ihnen werden das flammende Plädoyer in der Sonntagszeitung von Konrad Schuller gelesen haben, in dem er sich für die Konfiszierung dieser Guthaben ausspricht, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren. Schon Larry Summer übrigens sagte letztes Jahr, dass ein Bankräuber doch nicht auf Einlageschutz setzen kann, was ich offen gestanden für einen intellektuellen Schnellschuss halte, auch wenn es intuitiv plausibel klingt. Was würde passieren? Die sogenannten Geopolitical Swing States von Indien über Indonesien bis zu Brasilien würden jedenfalls eine solche Maßnahme als Verletzung der Staatenimmunität betrachten. Es sei denn, Russland würde im UN-Sicherheitsrat gegen sich selber stimmen und dafür eine Legitimationsgrundlage erteilen. Doch auch rein praktisch ist ein Währungsraum, der bisher mit nur begrenztem Erfolg um den Status als Reservewährung kämpft, dazu gezwungen, die langfristigen Folgen einer solchen Maßnahme wohl abzuwägen. Was ist also der größte, wichtigste und naheliegendste Hebel für die EU, sich geoökonomisch zu behaupten? Sie sollte wieder eine offensive und strategische Handelspolitik betreiben und beispielsweise endlich das bereits fertig ausgehandelte Mercosur-Abkommen ratifizieren. Hier tragen die Mitgliedsländer eine überragende Verantwortung und es darf nicht passieren, dass in einzelne Mitgliedsländer die gefürchtete Konkurrenz von brasilianischem Rindfleisch zum Totengräber einer nach vorne gerichteten Handelspolitik wird. Könnte aber passieren. Ich komme damit zu dem Bereich, in dem die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Bedrohungen unserer Fähigkeit, ihnen zu begegnen, wohl am offensichtlichsten und aktuell auch am dramatischsten ist. Es geht um unsere Sicherheit. Historisch betrachtet gab es eine Art Paarung, die regelmäßig zwischen Deutschland und Frankreich verhandelt wurde. Und zwar die Währungsunion und die Verteidigungsunion. Wenn es mit den Verhandlungen um die Währungsunion stockte, dann wurde gerne der Terminus Verteidigungsunion aus der Tasche gezogen. Das war noch die Zeit von Schmidt und Giscard. Als Helmut Kohl die Währungsunion verhandelte und das nicht voranging, dann sagte er, dann machen wir halt eine politische Union. Also weder die politische Union noch, wie wir wissen, hat es die Verteidigungsunion gegeben. Im Nachhinein darf man durchaus erstaunt sein, dass ausgerechnet die so wahnsinnig komplexe und schwierige Währungsunion in einem suboptimalen Währungsraum es geschafft hat, einen neuen institutionellen Rahmen für das Finanzsystem in Europa zu schaffen. Ich verbinde damit sozusagen sowohl Respekt wie immer noch intellektuelles Erstaunen, wobei ich kein Gegner der Währungsunion bin. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema für einen eigenen Abend, aber wir können es auch gerne nachher diskutieren. Was mich viel mehr erstaunt, ist die Tatsache, dass nach dem 24. Februar 2022 unser Bundeskanzler nicht zu Präsident Macron gefahren ist und gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt für eine Verteidigungsunion gekommen. Was immer dann der Kern und der Inhalt einer solchen Verteidigungsunion wäre, jedenfalls wäre es der Zeitpunkt gewesen, wo es nichts Natürlicheres gegeben hätte, als diesen Begriff wieder zu revitalisieren und zu überlegen, wie Europa sicherheitspolitisch, militärisch sich auf die neue Herausforderung besser einstellen kann als bisher. Keine Frage, die Verteidigungsausgaben in Europa steigen und schrittweise sehen wir einen Pfad Richtung 1,5%, womit wir in ein paar Jahren bei Militärausgaben im Bereich der Europäischen Union von rund 350 Milliarden wären. Aktuell sind es rund 250. Angesichts der gigantischen Defizite bei Rüstungsgütern und Munition müssten die Ausgaben allerdings auf rund 450 Milliarden plus im Jahr anwachsen, damit Europa dem Ziel einer Selbstverteidigungsfähigkeit etwas näher kommt. Doch das eigentlich Entscheidende ist, ob die europäischen Mitgliedsländer bereit sind, auch etwas an Strukturen von Beschaffung und Entwicklung zu ändern. Wir sind ja inzwischen alle zu militärischen Hilfsexperten mutiert und wir wissen, dass in jeder relevanten Waffengattung die Amerikaner über zwei Systeme verfügen, während wir es auf mindestens zweistellige unterschiedliche Systeme bringen. Ich würde sagen, im Schnitt sind es 20 unterschiedliche. Im Übrigen gibt es auch Berichte darüber, dass unsere Armeen selbst und obwohl sie NATO-Armeen überwiegend sind, auf dem Feld, wenn geübt wird, bis heute nicht effektiv miteinander kommunizieren können. Es ist bekannt, dass es vor einigen Jahren eine neu geschaffene Fazilität für gemeinsame Rüstungsbeschaffung gibt. Sie liegt bei ganzen 8 Milliarden. Vor Jahren verständigten sich Mitgliedsländer auch darauf, dass der Anteil gemeinsamer Beschaffung auf wenigstens 35% erhöht werden sollte. Tatsächlich verharrt er weiterhin unter 20, bei mageren 18. Und die jetzt ins Werk gesetzten größeren Beschaffungsprojekte sind, das muss man leider so sagen, weitgehend von nationalem Egoismus getrieben und lassen jedenfalls strategische Ambitionen weitgehend vermissen. Sky Shield, die große Luftabwehrinitiative der Bundesregierung, setzt auf amerikanische, israelische und niederländische Technologie und Beteiligung. Das ist per se nicht verwerflich. Aber eine große Verteidigungsinitiative, bei der ausgerechnet für Frankreich kein Platz ist oder kein Anreiz zur Beteiligung geschaffen wurde, scheint mir beim solchen Thema eine echte Fehlleistung zu sein. Wir haben uns ja sehr an die Figur gewöhnt, dass die Europäische Union immer dann zu großen Schritten fähig ist, wenn sie mit akuten Krisen zu kämpfen hat. Für den Finanzsektor darf das sicher gelten, auch wenn dort die Baustelle noch lange nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. Aber weder für Immigration noch für militärische Sicherheit scheinen die Krisen groß genug zu sein. Und die Befürchtung mancher, dass wir erst einen sogenannten Pearl Harbor-Moment erleiden müssen, ist leider nicht ganz von der Hand zu weisen. 2011 entschieden sich Franzosen und Briten, den Luftraum über Libyen zu schließen. Nach circa 4 Wochen ging ihnen die Munition aus. Im Mittleren Osten, Entschuldigung, viele haben in den letzten Monaten trotz solcher Erfahrungen davon geträumt, Europa könne angesichts der in der Ukraine Unterstützung gezeigten Einigkeit doch in der Geopolitik von einem Payer zum Player werden. Schauen wir auf den Mittleren Osten, dürfte das wohl eher mit Achselzucken quittiert werden. Wer über das Wochenende im Economist über die möglichen Wege gelesen hat, mit denen in Gaza ein Waffenstillstand mit dem Ziel, schrittweise in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten, zustande gebracht werden könnte, sucht den Hinweis auf eine Beteiligung Europas vergebens. Gleichzeitig weist die Region enorme Eskalationspunkte auf. Zu viele verlassen sich derzeit darauf, dass die großen Mächte sicher keinen Krieg wollen. Es verdichten sich aber zum Beispiel die Anzeichen dafür, dass es den iranischen Proxys gelingt, die USA vollständig aus dem Irak und aus Syrien zu vertreiben. Derweil beschränken sich die Maßnahmen der Europäer zum Freihalten des Roten Meeres gegen die Angriffe der Houthis auf moralische Unterstützung oder den passiven Schutz von Handelsschiffen. In der Ukraine leistet Europa inzwischen in einer Gesamtbetrachtung tatsächlich den größeren Teil der Hilfe, kommt aber bei der auf dem Schlachtfeld entscheidenden Militärhilfe nach wie vor nur auf die Hälfte dessen, was die USA leistet. Alle verfolgen wir das Drama um die zugesagte 1 Million Granaten an die Ukraine, die nun auf beschämende 300.000 herunterkorrigiert werden mussten. Ich hörte kürzlich, dass es diese 1 Million Granaten tatsächlich gäbe. Sie sind aber unter bestehenden Verträgen an nicht beteiligte Drittländer geliefert. Und es wäre ein ganzes Jahr lang Zeit gewesen, auf Basis anderer Präzedenzfälle für eine Umleitung dieser Lieferungen zu sorgen, während man parallel in der Ausweitung unserer Kapazitäten hätte arbeiten können. Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass die Linie unseres Bundeskanzlers, wonach die Ukraine nicht verlieren und Russland nicht gewinnen dürfe, keine Strategie ist. Es sei denn, man nimmt in Kauf, dass ein europäisches Nachbarland in einen Gesellschaft, Staat und sicher auch die Demokratie verzehrenden und zerstörenden Kriegsdrama versinken. Dies wäre nicht nur moralisch unvertretbar, es würde auch die gesamte Region destabilisieren. Man höre nur auf die Sprüche eines Revisionisten wie Vukic. Und es dürfte nicht zuletzt auch zum Ergebnis führen, dass viele Millionen Ukrainer Mitglied der Europäischen Union werden, nicht aber die Ukraine als ein junger demokratischer Nachbarstaat. Die Ukraine war noch 2012 der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Sie verfügt, das können wir ja ständig beobachten, über eine überragende technische und strategische Expertise. Und sie wird sich schrittweise die Grundlagen dafür schaffen, um mit dieser Expertise eine eigene militärische Infrastruktur wieder aufzubauen. Inzwischen beteiligen sich 10 europäische Länder und deutlich mehr Rüstungsunternehmen daran, nationale ukrainische Produktionskapazitäten zu schaffen. Rheinmetall hat die Zusage gegeben, eine Panzerproduktion aufzubauen. 2000 US-Mitgliedsunternehmen von 3 amerikanischen Rüstungsverbänden stehen potenziell in den Startlöchern, in der Ukraine zu investieren. Und ich sage das nicht, um zu suggerieren, es wäre egal, ob die Europäer jetzt doch 1 Million Schuss liefern und die Amerikaner ihre Verhandlungen über die Militärunterstützung, die im Kongress noch hängen, zu einem guten Ende bringen. Sondern ich sage das, um einen mittelfristigen Ausblick zu geben. Und dieser Ausblick ist für mich persönlich, offen gestanden, sehr, sehr klar. Die Ukraine wird ihren Verteidigungskampf unter allen Umständen weiterführen, solange sie der russischen Aggression ausgesetzt ist. Und der Glaube, durch wechselseitige Erschöpfung der Ressourcen werde es zu einem Waffenstillstand und Frieden kommen, ist nach Lage der Dinge völlig irreal. Deshalb braucht Europa eine Strategie für die Ukraine und Russland, die Russland von ihrem Territorium wieder verdrängt und als funktionsfähiger Staat wieder aufgebaut werden kann. Das ist erstens für die europäische Sicherheit und zweitens für die Stabilisierung der Weltordnung absolut essentiell. Es ist aber drittens auch der eine wesentliche Beitrag, den die europäischen Mitgliedstaaten dazu leisten können, dass ein Präsident Biden der Zersetzungsrhetorik von Trump etwas entgegenzusetzen hat und sich im Wahlkampf nicht auch noch vorwerfen lassen muss, von den Europäern vor ihren Karren gespannt zu werden. Sicher muss man demütig sein, innenpolitische Entwicklungen in anderen Ländern zu beeinflussen. Das ist meistens ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Aber es gibt Dinge, die man tun kann, und das ist eines der sehr offensichtlichen Themen, an denen Europa mehr tun könnte. Der größte Beitrag zum Burden-Sharing im Bündnis liegt kurzfristig nicht in der Erreichung des 2%-Zieles, das ich damit nicht relativieren will, sondern darin, die Ukraine in die Lage zu versetzen, den russischen Angriff vollständig abzuwehren. Wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, dann wird Ihnen eines aufgefallen sein: bei den drei großen Herausforderungen, die ich derzeit für Europa und seine Mitgliedsländer diskutiert habe, kommt aktuell den Mitgliedsländern doch eine absolut entscheidende und ausschlaggebende Rolle zu. Das ist keine Absage an europäische Integration, kein Aufruf zur Rückkehr zum Europa der Vaterländer oder eine Absage an die Notwendigkeit, europäische Lösungen zu suchen. Im Gegenteil. Aber zu hoffen, dass die Europäische Union, so wie sie institutionell strukturiert wird, plötzlich zu einer geopolitischen Identität findet, hört sich wahnsinnig gut an. Damit kann man Thinktank-Abende bestreiten, wäre aber vorläufig eine gefährliche Selbsttäuschung. Vor inzwischen 8 Jahren, 2016, hat die seinerzeitige hohe Kommissarin der EU, die Italienerin Mogherini, einen Report vorgelegt, wie die Europäische Union zu strategischer Autonomie gelangen kann. Dieser Report wurde im Sinne eines Aktionsplanes im Juni 2016 vom Europäischen Rat in Brüssel angenommen. Viel ist von diesem Aktionsplan nicht geblieben, und das ist besonders bemerkenswert, weil wir es ja seinerzeit schon kurze Zeit später mit dem Präsidenten Trump zu tun hatten. Aber, und da wiederhole ich mich, es kann ja nicht sein, dass wir das strategische Schicksal Europas von einem einzigen amerikanischen Präsidenten und seiner Wahl oder Nichtwahl abhängig machen. Europa und seine Mitgliedsländer müssen alles neu denken. Nahezu vollständige Abhängigkeit von den USA, von Cloud Computing über militärische Sicherheit bis zu nachrichtendienstlicher Aufklärung. Hohe Abhängigkeit bei der Versorgung von für die Energiewende notwendigen Ressourcen, die übrigens mitnichten von befreundeten Demokratien und Allianzpartnern geliefert werden können. Europa und Deutschland müssen strategiefähig werden. Auf Deutschland kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Man kann nicht sagen, dass die Regierungszeit von Angela Merkel von einer besonderen europapolitischen Energie oder Orientierung geprägt gewesen wäre. Die Regierung von Olaf Scholz allerdings unterbietet das, was man sozusagen als konzeptionelle und politische Abstinenz der Bundesrepublik Deutschland beschreiben muss, leider noch deutlich. Der sogenannte oder das sogenannte Project 25, das Manifest amerikanischer Denkfabriken für eine neue Präsidentschaft Trumps, weist Europa die Übernahme konventioneller Verteidigung zu, rührt aber den nuklearen Schutzschirm der Amerikaner soweit nicht an. Man weiß aber nicht, ob die Trump-Vordenker tatsächlich ihre Rechnung mit Trump gemacht haben. Und demgemäß kann niemand vorhersagen, ob ein Präsident Trump nicht auch den Atomschirm einrollt. Es wird Zeit, dass diese Bundesregierung in einem strategisch angelegten Prozess das Angebot von Präsident Macron annimmt, auch über die Nuklearkapazität Europas zu sprechen. Abschließend möchte ich betonen, ich bin kein Kulturpessimist. Der Westen hat es in der Hand, die Demokratien haben es in der Hand und Deutschland hat es in der Hand. Ausgerechnet Indien ist 2012 ein Sicherheitsbündnis mit Australien, Großbritannien und den USA eingegangen, um sich gegen die zunehmende chinesische Aggressivität zu wehren. Die USA und Großbritannien haben 2014 begonnen, die ukrainische Armee zu trainieren. Litauen hat 2014 ein LNG-Terminal gebaut. Es hat damit als erstes europäisches Land 2022 den Gasbezug aus Russland einstellen können. Das Terminal nennt sich Independence. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.